Inhaltlich möchte ich gerne anfangen mit so ein bisschen einem Rückblick an die letzten Einheiten, damit wir da auch wieder gedanklich ein bisschen anschließen können, wo wir waren. Insgesamt, die Lehrveranstaltung handelt von Alternativen zur Strafe. Wir haben im ersten Block zwei Einheiten gemacht, die sich sehr stark noch innerhalb des geltenden Strafrechts bewegen, die beide so ein bisschen unter dem Übertitel Restorative Justice gestanden sind, wo eben der außergerichtliche Tatausgleich und so Mediationssachen vorgekommen sind. Und die späteren Einheiten und auch die heutige Einheit gehen über diesen Rahmen noch hinaus und schauen sich auch andere gesellschaftliche Bereiche an. Warum? Unter anderem deswegen, weil man sagen könnte, Strafrecht ist ein Versuch, eine funktionierende Gesellschaft wiederherzustellen. Vielleicht ein bisschen ein plumper Versuch, ja, weil es ist im Nachhinein und es verursacht eigentlich Leiden durch diese Intervention und ist jetzt nicht vielleicht immer so effektiv, aber immerhin, es ist von der Intention her, könnte man sagen, ein Versuch, eine funktionierende Gesellschaft herzustellen. Und es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, eine funktionierende Gesellschaft herzustellen oder dazu beizutragen oder sie wahrscheinlicher zu machen. Ja. Und ein paar von diesen Zugängen und Möglichkeiten schauen wir uns an, weil das ja eine Alternative ist. Man sagt, wir schauen andere Wege, wie wir zu einem vernünftigen Zusammenleben miteinander kommen, dann brauchen wir uns gar nicht erst in diesen Bereich hineinbewegen, wo wir jetzt mit dem Strafrecht sind. Wir haben mit dem Zugang haben uns ein paar verschiedene Sachen angeschaut. Angefangen haben wir mit Legalisierung, was also noch recht nah an der geltenden Rechtslage ist, wo man sagt, die Rechtslage verändert sich auch und manche Dinge, die früher illegalisiert waren, sind es jetzt nicht mehr und vielleicht gibt es auch heute noch manche, die illegalisiert sind, die es in Zukunft aber nicht mehr sein werden, sein müssen, sein sollen. Unser erstes Beispiel dazu war Sexualstrafrecht, ja, Sexualität, vielleicht hat sich da auch, wo man auch sehr schön sieht, wie sich die gesellschaftliche Grundeinstellung ändert oder wie stark das auch zusammenhängt, ja, was jetzt sozusagen formalisierte Rechtsnorm ist und was grundlegende Werthaltung oder sagen üblicher Alltagsumgang in der Gesellschaft ist, ja, und was da möglich ist und nicht möglich ist und wie uns das auch rausbefreien kann aus sehr engen Normen, wo wir uns zum Teil drinnen befunden haben. Ich habe da so drei Stufen vorgeschlagen, die man sich überlegen kann. Auch so sagen Befreiungsschritte, wo der erste, der weiteste und in dem Sinn der schönste ist, dass man draufkommt, dass etwas, was sehr lange Zeit für eine Gefahr oder eine Bedrohung oder ein Übel in irgendeiner Form gehalten wurde, überhaupt keine Gefahr ist. Ja? Da waren wir mit Sexualitätsstrafrecht, zum Beispiel mit Homosexualität, wo die Gesellschaft aus irgendeinem Grund lange Zeit das als sehr starkes Bedrohungsszenario irgendwie gesehen hat und letztlich dann dazu gekommen ist, es einfach loszulassen und zu sagen, ist ja gar kein Problem. Es ist etwas, was wir einfach leben können und fertig. Ja? Also das war sozusagen meine Stufe 1 in diesem System, das ist halt etwas, was einfach kein Problem ist. Ne? Wo wir einfach sagen können, ja, kann es geben, fertig. Ne? Die Stufe 2 waren Sachen, die ich persönlich widerlich finde, wo aber andere Leute das Recht haben, es trotzdem zu tun, wenn sie das halt meinen, dass sie das jetzt wollen. Ne? Also etwas, wo ich einen Widerwillen habe, aber diese Bereitschaft zu sagen, die Freiheit der anderen ist da. Und auch wenn ich es widerlich finde, die dürfen es machen. Und das dritte war ein Bereich, wo ich sage, da gibt es tatsächlich Probleme, da wird echt sozusagen Leid verursacht und das in einem Ausmaß und in einem Umstand, wo man tatsächlich gerne etwas tun möchte. Ja. Und was gibt es da für Möglichkeiten, für Zugänge, wie kann man damit umgehen, wenn irgendwo wirklich ein Problem aufsteht, Menschen wirklich leiden, was können wir tun? Ja. Zu den Bereichen haben wir uns relativ stark mit Drogen beschäftigt, zum einen mit Alkohol, aber auch mit anderen Drogen. Und haben dazu auch ein bisschen von dieser lebensweltlichen Perspektive bekommen, die schon quasi am Anfang mit der Restorative Justice vorgekommen ist. Lebenswelt sind reale Menschen und da gibt es immer sehr viele Umstände und auch sehr viele Potenziale und Möglichkeiten und Verhaltensweisen. Der nächste Bereich, den wir anschneiden, ist nämlich genau ein pädagogischer. Also wir reden dann konkret über Schule weiter. Und warum schneiden wir diesen Bereich jetzt überhaupt an? Ich sage nochmal, wir sind insgesamt beim Thema Alternativen zur Strafe. Und das ist ein Zugang, was ich jetzt eh schon so ein bisschen angelegt worden ist, wenn Menschen gut aufwachsen können und sich gut entwickeln können als Kinder und auch als Jugendliche, dann kann es gut sein, dass sie sowieso mit sich selber so weit im Reinen sind und auch sich in der Welt so weit orientieren können, dass sie ein Verhalten an den Tag legen, das einigermaßen für sie passt und auch für ihre Umgebung passt. Also je schöner und besser Menschen aufwachsen, umso eher kommen sie auch selber in eine Haltung hinein, die dieser zuvor angesprochenen funktionierenden Gesellschaft auch zugutekommt. Also das war sozusagen eins. Man sagt, Alternativen, schauen wir mal, wie Menschen aufwachsen und was sie da mitnehmen und was sie dann, wie sie dann leben. Das ist so der eine. Sozusagen eine Idee zu Alternativen, schauen wir, dass Leute gut aufwachsen können. Ein zweiter Punkt, warum ich das gerne hier in der Lehrveranstaltung drinnen habe, ist Zeithorizont. Ich habe das ganz in der Einführungseinheit schon gesagt. Je weiter wir unseren Zeithorizont haben, umso größer können die Visionen haben, die wir entwerfen. Weil wenn ich mir vorstelle, wie könnte eine Gesellschaft funktionieren, und ich denke mir so, na, in 2 Jahren ungefähr, ja, dann wird es relativ nah am Status quo sein. Wenn ich mir sage, wie könnte es in 100 Jahren ausschauen oder in 150 Jahren, dann sind auf einmal ganz andere Sachen möglich. Weil auch vor 150 Jahren war die Welt ganz anders, sozusagen stärker anders als vor noch 2 Jahren. Und diese Beschäftigung mit Kindern und mit Aufwachsen öffnet halt auch unseren Blick für mehrere Generationen. Wo ich sage, ich habe vielleicht eine Idee, die ich heute in der Gesellschaft gerne umsetzen würde, aber es geht nicht. Weil es nicht funktioniert, weil die Leute nicht mittun, weil sie sich nicht so verhalten und dann geht es halt in Brüche. Aber wenn ich mir sage, vielleicht, wenn die nächste Generation oder die übernächste, die ist vielleicht ganz anders aufgewachsen, hat andere Erfahrungen gemacht, hat daher auch ein anderes Verhalten. Ja? Und mit denen funktionieren vielleicht Sachen, die mit uns heute vielleicht tatsächlich nicht funktionieren würden. Ja? Das heißt, dieser Gedanke an Kinder und an zukünftige Generationen hilft mir auch wieder ein bisschen diesen Zeithorizont aufzumachen und damit auch ein bisschen größer zu denken. Ja? Das ist ein zweiter Punkt, warum ich das gerne drinnen habe. Und der dritte Punkt, den ich hier illustrieren möchte mit Schule, ist Systemveränderung, Veränderung von Rahmenbedingungen. Weil die Hypothese dahinter ist, wir befinden uns jetzt in einem System, wo bestimmte Situationen auftreten, wo vielleicht auch mir, jetzt sozusagen als Person, die Strafe nicht gut findet, aber in der Situation fällt mir vielleicht auch nichts anderes ein. Aber wenn ich das System verändere und den Rahmen anders setze, dann entsteht diese Situation vielleicht gar nicht. Und dann stehe ich natürlich auch nicht vor der Frage, ob ich da jetzt strafe oder nicht strafe. Und hier kommen wir jetzt mal zum Beispiel Schule. Ich sage, so wie unser Schulsystem, sozusagen das Regelschulsystem derzeit läuft, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da die Lehrerin zum Beispiel und ich versuche irgendwas zu erklären, im Mathebeispiel oder so, ich versuche das zu erklären, wie mir sowas ausrechnen, worum es da geht. Und da sitzt ein Kind in der Klasse, das erstens nicht zuhört und zweitens herumredet und die Nachbarn schubst und quasi die ganzen Umsitzenden auch davon abhält, sich irgendwie zu konzentrieren. Dann ist mir das ein Problem. Und ich würde schon versuchen, diesem Kind zu sagen, mach das nicht. Und das erste Mal sage ich es wahrscheinlich sehr freundlich und dann sage ich es schon ein bisschen bestimmter. Und irgendwann kommt uns ein leichtes drohendes Element hinein und möglicherweise irgendwann Disziplinierung oder Strafe. Weil mir in der Situation auch nicht wirklich einfällt, also ich kann das sagen, aber wenn dann nichts passiert und so, was soll ich tun? Weil es stört halt wirklich, also es kann selber nicht mit und es stört die anderen und ist etwas, was für mich jetzt als Lehrerin keine einfache Situation ist. Wenn ich aber den Unterricht anders aufbaue, dann stört es nicht mehr, wenn ein Kind spricht. Weil dass es stört, hängt ja damit zusammen, wir haben das halt so aufgesetzt, da sitzen alle drin und alle müssen gleichzeitig das Gleiche machen. So wie wir hier jetzt zum Beispiel. Ja? Da sitzen alle und alle müssen mir zuhören. Wenn jetzt jemand keine Lust hat, mir zuzuhören, ist das ein Problem. Ja? Wenn wir es anders aufbauen, so wie wir das nachher auch gleich machen, dass es mehrere Ecken gibt und in einer Ecke kann man mir zuhören, in einer anderen Ecke kann man schlafen, in einer dritten kann man Fußball spielen und in einer vierten kann man Mathematikbeispiele rechnen, dann ist es null Problem, wenn irgendjemand jetzt absolut Fußball spielen will und irgendjemand absolut schlafen will. Und die dritten können nämlich immer noch ihre Mathebeispiele rechnen und die vierten können mir zuhören. Ja?
Das heißt,
vielleicht nehmen wir für das Fußballspiel noch einen Zusatzraum dazu. Ne? Aber vom Prinzip her, also das, worauf ich hinaus will, ist, ich setze einen Rahmen und der Rahmen bestimmt dann auch, was störendes Verhalten ist und was nicht störendes Verhalten ist. Und die Zielsetzung könnte es sein, unsere Rahmenbedingungen möglichst so zu schaffen, dass die Bedürfnisse von unterschiedlichen Menschen drinnen Platz haben. Das heißt, grundsätzlich möchte ich den Rahmen an die Bedürfnisse der Menschen anpassen und nicht das Verhalten der Menschen an den gesetzten Rahmen. Und wir schauen das jetzt mal am Beispiel Schule an. Es gibt noch einen Grund, warum ich das hier gerne drinnen habe, weil Schule ein Bereich ist, wo Strafen oft vorkommt oder als Idee sehr stark verankert ist. Es gibt die Idee, sozusagen Kinder sollen es lernen und wir wissen, was sie lernen sollen. Und also wir haben eine Idee, was rauskommen soll. Was sind die wichtigen Dinge, die ein Kind lernen soll? Wie lernt es die? Und jetzt setzen wir es so auf, dass das Kind eben genau das macht, wo wir beschlossen haben, dass es dann das lernt, wovon wir beschlossen haben, dass es das lernen soll. Also es ist eine sehr starke Vorgabe. Und relativ wenig Vertrauen ins Kind in gewisser Weise, dass man sagt, wenn wir das nicht machen, dann macht das Kind entweder gar nichts oder es macht irgendeinen Blödsinn oder was Falsches, was es nicht machen soll oder so. Und da stehen also auch sehr viele Wertvorstellungen oder Menschenbildaspekte dahinter, die ich auch ein bisschen hinterfragen möchte. Und wir schauen uns das jetzt sowohl quasi das Grundsätzliche, was ich jetzt kurz gesagt habe, noch ein bisschen genauer an, aber das Ganze auch in der Praxis. Weil es gibt Schulen, die anders aufgebaut sind, die anders funktionieren und die grundsätzlich auch ausgelegt sind, dass die Kinder dem nachgehen können, was sie interessiert. Und dann kommen eben die ganzen Fragen, ja, was machen die denn dann und funktioniert das auch und was ist, wenn jemand dieses und jenes macht. Deswegen habe ich das gleich sozusagen angeknüpft an ein real existierendes Beispiel. Das ist eine Schule in Niederösterreich. Und da haben wir sozusagen zwei Gastreferentinnen heute. Das eine ist die Grete Distelberger, die Lernwerkstatt von Brunn heißt das Ding, mitbegründet hat, sozusagen lange Zeit begleitet. Und die Anna Distelberger, die als Kind in dieser Schule drin war und auch eine Innenperspektive geben kann. Wie ist das, wie fühlt sich das an, als Kind da drin zu sein oder wie läuft das dann mit den anderen? Ja, das heißt, wir haben jetzt so eine Mischung aus quasi pädagogischem Theorie-Input und realem Erfahrungsbericht aus einer Schule, wo das tatsächlich gelebt wird. Und ich würde gleich an euch übergeben.
Also das ganz, also das Grundprinzip ist, die Kinder spüren selber, wonach ihnen ist und was jetzt dran ist zu tun. Ja. Und die Kinder lernen sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, ja, die Anna die ist mit 5 schon mitgegangen, weil es halt schon so, weil halt alle anderen auch gegangen sind. Und die hat mit 6 lesen können. Ja. Das hat ihr aber niemand beigebracht. Ja. Unsere Tochter, wegen der man eigentlich die den Anlass gegeben hat zu dieser Schule, die hat auch dort selber lesen gelernt. Allerdings wirklich sinnentnehmend lesen hat sie erst mit 17 können. Aber sie hat sich das auch selbst erarbeitet und wir haben später mal gefragt, wie sie es gemacht haben und sind drauf gekommen, sie haben es beide gleich gemacht. Also das kannst du ihnen dann erzählen, wie du es gemacht hast beim Lesen lernen. Ja, aber das ist, die hat sich wirklich selber, sie ist nicht unterrichtet worden. Nicht in diesem Sinne gefördert worden, ja, oder also angeschubst worden, nicht gelobt worden, nicht getadelt worden. Sie mussten noch 10 Jahre lang, oder 9 Jahre, ich weiß, 10 Jahre, glaube ich, nach 10 Jahren haben wir das Öffentlichkeitsrecht gekriegt. Ja, du hast das nicht mehr. 9 Jahre?
Ich glaube, es war im letzten Jahr, also das heißt 9 Jahre.
Ja, du hast dich noch vorbereitet auf die Hauptschulabschlussprüfung und dann musst du das nicht mehr machen. Genau. Kurz vor Schulschluss ist das Öffentlichkeitsrecht gekommen, sprich, dass sie nicht mehr jährlich Prüfungen an öffentlichen Schulen machen mussten. Das ist, in Österreich haben wir nicht eine Schulpflicht, sondern eine Unterrichtspflicht. Das heißt, in Deutschland gibt es eine Schulpflicht, ja, da müssen die Kinder in eine Schule gehen. In Österreich kann man sie zu Hause unterrichten, aber sie müssen jährlich nachweisen, dass sie den Stoff dieses Jahres erlernt haben. Was natürlich bei einer Schule, in der man Kinder freilässt, zu tun, was sie möchten, niemals der Fall ist. Die einen haben mit 9 Jahren, mit 9 Jahren Wurzel ziehen, ja, und die anderen können mit 12 Jahren noch nicht wirklich lesen. Ja. Und das passt natürlich mit den Prüfungen nicht so recht zusammen.
Vielleicht sollte man noch kurz erklären, dass also bis auf diese paar Regeln in der Schule gibt es eben nicht solche Vorgaben wie Schularbeiten oder eben irgendwelche Arten von Prüfungen oder so. Und dass da eben wirklich so ist, dass jedes Kind eben im eigenen Tempo und genau nach Interesse einfach das machen kann, was es will. Und einfach die Dinge zur Verfügung stehen, um sich mit verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen. Also Mathe, Materialien und was weiß ich. alles Mögliche eben. Nur jetzt so ganz kurz, wenn man das irgendwie gleich
nicht gesagt haben. Genau. Und es sind, also das Haus ist eingeteilt nach Bereichen. Ja. Es gibt einen Naturwissenschaftsbereich, es gibt einen Sprachbereich, es gibt einen Rollenspielbereich, der einen sehr großen Stellenwert hat. Es gibt einen großen Bewegungsraum. Die Kinder können jederzeit ins Freie gehen und sich dort bewegen. Und es sind in den verschiedenen Bereichen sind Erwachsene, die sehr aufmerksam beobachten, was die Kinder tun, manchmal auch mitnotieren in dem Fall, damit sie später im Team auch ein bisschen austauschen können, wenn einer, also wie sich einfach, wie jeder die Kinder wahrgenommen hat. Und die Kinder bewegen sich in diese jeweiligen Bereiche und nicht die Erwachsenen gehen in die Klasse zu den Kindern, die dort sitzen, sondern die Erwachsenen befinden sich in einem Bereich und die Kinder kommen dorthin. Oder auch nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Mathebereich Dienst hätte, kann es passieren, dass ich einen ganzen Vormittag niemand habe. Dass die alle irgendwo anders sind. Wenn schönes Wetter draußen ist oder wenn da irgendjemand irgendwas Besonderes angefangen hat, sind alle dort. Ja. Und es gibt eine Küche, wo gearbeitet wird. Es gibt also Werkräume, fürs grobe Werkräume, fürs feinere. Es gibt einen Bereich, wo es einfach Gesellschaftsspiele gibt, wo man ganz viele verschiedene Spiele spielen kann. Es gibt Jongliergeräte, es gibt also Sportbereiche verschiedenster Art. Also es ist, ich weiß gar nicht, und die Größeren, die haben dann schon so eigene Bereiche, wo sie manchmal auch schon länger irgendwo sitzen und sich zurückziehen und gezielt irgendetwas erarbeiten, auch wo sie mehr Ruhe brauchen. Dort haben dann auch die Kleinen nicht wahllos Zutritt.
Ja. Genau, wenn sich die zum Beispiel vorbereiten wollen für... Also, dass sie dann später in ein Gymnasium gehen können, in ein Oberstufengymnasium oder so. Solche Dinge, genau. Und was auch wichtig ist, finde ich, was man noch dazu sagen muss, dass in der Schule jede Woche eine Schulversammlung gibt und dass eben alles demokratisch sozusagen beschlossen wird. Dass eben, wenn es irgendwas gibt, wenn es eben Kinder gibt, die irgendwie dauernd nur stören oder dauernd alles kaputt machen und so, dass es da gemeldet wird und dass dann alle gemeinsam drüber reden und einfach schauen, was sie da machen können, dass das eben nicht mehr passiert. Und da werden dann auch neue Regeln eingeführt und lauter so Dinge, die aber eben alle, das passiert eben demokratisch. Das heißt, das ist überhaupt nicht so, dass da die Stimme von einem Betreuer, einer Betreuerin irgendwie mehr liegt als die von einem Kind. Und genau, und auf die Art sozusagen gibt es dann auch schon immer Strukturen und Rahmenbedingungen, die aber von den Kindern selbst eigentlich ausgehen. Und die Leitung übernimmt auch immer ein Kind.
Ich wollte noch was fragen, ob die Schule jetzt 4 oder 8 Jahre
dauert. Also man kann ganze Schulpflicht dort ableisten.
Genau, also ich habe meine Schulpflicht sozusagen da abgeleistet. Mhm. Aber ich war 10 Jahre dort, also von Alter von 5 bis 15.
Und ich frage jetzt zum Beispiel im Unterschied zu den anderen normalen Schule, wie viel Prozent zum Beispiel gehen in die Gymnasium? Und in die andere Schule, von dieser Schule?
Das kann man schon vergleichen. Ich glaube, dass es ziemlich ähnlich ist. Also ich glaube nicht, dass es große Unterschiede gibt, wobei man bedenken muss, dass schon manche Eltern eher daran denken, ihr Kind woanders hinzugeben, wenn es zu erwarten ist oder schon eingetreten ist, dass sie im normalen Schulsystem nicht entsprechen. Ja? Das heißt, es sind auch öfters Kinder dort, die sehr kreativ sind in ihrem Verhalten und in der Art, wie sie was sie machen. Ja. Ja, es sind sehr, sehr unterschiedliche Kinder da.
Wie ist
das
überhaupt nach Schulende? Was machen die meisten Leute? Wie systemkompatibel ist man dann?
Mhm. Also, gute Frage. Also eins, das könnte man dann wirklich nachher besprechen. Ja. Also ich kann sagen, also habe euch meine Geschichte erzählt, damit ihr seht, wo ich herkomme, ja, dass ich aus ganz normalen Denkmustern herkomme und dass das für mich ein Riesenschritt ist, schon diese Schule, ich finde sie inzwischen nicht mehr das Optimum, das Nonplusultra. Und ich denke mal, die nächsten Generationen müssen weitergehen und noch mehr entwickeln. Ja. Also ich habe damals ich habe gedacht, wir nehmen jetzt die Kinder einfach da heraus aus dem Schulsystem, wenn sie wieder hinein wollen, ja, dann werde ich sie dabei unterstützen. Und ich bin zum Beispiel eine von den Brückenbauerinnen, die in Mathematik, ja, und zwar die lernen, und ich mache das unendlich gern, weil das so schön ist, wie die selbst die Verantwortung für ihr Lernen übernehmen und wie viele Verständnisstrukturen die aufgebaut haben. Ja? Und was ihnen manchmal fehlt, ist die Art, die Schreibweise, wie sie üblich ist in der Schule, die Übung, weil sie nicht hunderte von Bruchmultiplikationen und Divisionen gemacht haben. Ja, und so, also dass ich ihnen einfach sage, pass auf, also der wird das so und so wollen, weißt du, das ist das, was du da verstanden hast, das schreibt man so dann in der Schule oder so. Also da, diesen Übergang, da braucht es manchmal Brücken. Im Moment lerne ich gerade mit einem, der ist in einem, erzähle ich es nur so, nebenbei, der macht Elektrotechnik-Fachschule, ist in Elektrotechnik, sagt er, was wir da lernen, das kann ich, weiß ich schon seit 2,5 Jahren. Und die Fragen, die er stellt, sagt der Lehrer, bitte, in der vierten macht man das eh. Ja? Aber in Mathematik braucht er einiges, wie man Formeln umwandelt und so Sachen. Also das mache ich jetzt mit ihm. Und ich habe so das Gefühl, bis Weihnachten, und dann hat er es. Dann ist er dort, wo er hingehört, nämlich durch das. Da sind das nicht Schwerfallen. Ja? Also die sind oft immer sehr spezialisiert, auch schon, weil sie einfach Zeit haben, Dinge zu tun. Ja? Sonst,
aus welchen Elternhäusern kommen die meisten Schüler? Weil,
ja, das ist ein großes Problem, würde ich sagen, weil es ist so, dass die Eltern selber zahlen müssen. Ja.
Also bessere, in Anführungszeichen bessere Elternhäuser, die sich im Prinzip schon mehr mit Kindern kümmern als so.
Natürlich, ja. Und das braucht es auch. Ja. Also es braucht einfach, es braucht diese Sicherheit von zu Hause, von den wichtigsten Personen im Leben dieser Kinder, braucht es die Gewissheit, dass sie ihren Weg schon gehen werden auf diese Weise. Wenn da jemand da ist, der das massiv anzweifelt, ja, und sei es die Oma, die am Nachmittag auf die Kinder schaut, dann können die Kinder sich auch nicht so entspannen und dort wirklich sich, also das holen, was möglich ist, weil sie in diesem Zwiespalt leben.
Aber es ist als Kinder, ich will nur mit Kindern zusammen, die gleich ähnlich sind, also wieder nicht mit Kindern, okay, die geistig vielleicht anders sind, aber von der Grundeinstellung her prallen sie nie auf andere Individuen.
Ja, die leben ja nicht im luftleeren Raum. Ja. Also in der Tür nebenan sind diejenigen, die in die normale Schule gehen. Die haben ständig damit zu tun.
Okay.
Ja, auch schon unangenehm damit zu tun gehabt. Mhm. Aber das ist, also sie leben nicht im luftleeren Raum, keine Sorge.
Nein. Und das stellt auf jeden Fall eine Schwierigkeit dar. Ich finde, das ist eine interessante Frage. Weil es ist schon so, dass dann sicher teilweise auch manche Kinder, die aus der Lernwirtschaft kommen, dazu tendieren eher unter sich zu bleiben, weil sie merken,
also ich bin sehr skeptisch.
So, ja.
Ich habe beide Eltern mit Lehrer sind, meine Mama dann nochmal das auch schon unterrichtet, also ich bin ein großer Skeptiker, muss ich zugeben.
Ja, aber wir können auf jeden Fall noch näher auf die Dinge eingehen, dann, wenn man so für die, die es wirklich interessiert. Und genau.
Okay,
können wir noch fragen. Wie bringen sich die Kinder dazu, dass sie sich in jedem Bereich bewegen? Das macht man zum Beispiel mit einem Kind, das ein ganz spezielles Interesse hat und dann nur das macht.
Das macht man auch
nicht. Zum Beispiel, wenn das Kind nur Sprachen, wenn das Dorf, das will immer nur Sprachen machen, dann macht es halt niemand danach. Mhm.
Ja, irgendwann vielleicht, wenn es dann eben auf die Idee kommt, vielleicht will es jetzt die Matura machen oder so und eben in eine Schule gehen, wo man eben Matura macht. Dann brauchen sie dann plötzlich Mathematik und machen das dann, weil sie sozusagen dann ein Interesse haben dafür. Weil sie ja dann. Ja, was ich die Erfahrung gemacht habe, ist, dass eigentlich diese ganze Pflichtschulstoff oder so nicht wirklich so gewaltig viel ist. Dass man es so mühsam macht, ist einfach, dass man sich da jeden Tag in die Schule quält, wo es einen eigentlich nicht interessiert und man sitzt da stundenlang auf einer Bank und so. Also so wie ich das sehe in einer normalen Schule. Und ich glaube, das macht es dann auch, das gibt ihm auch den Eindruck, dass es so viel ist, aber wenn man wirklich mit Interesse und Motivation dahinter ist, dann kann man den Stoff in kürzester Zeit eigentlich auch nachmachen. Also ich finde, da spielt eben Zeit wieder eine ganz andere Rolle.
Also ich habe mich das ja nie sagen traut. Ja. Ich war ja diejenige, die immer im letzten Jahr zu denen gekommen ist und mit denen Mathe gemacht hat. Und die sind im Herbst haben sie sich meistens noch nicht sehr viel damit beschäftigt und so gegen Schulschluss, sie sind dann irgendwie immer näher gekommen, hoppala, ich sollte doch. Und die letzten 3 Monate, würde ich sagen, haben sie meistens intensiv gearbeitet. Ja. Und die haben dann immer das gehabt, was sie gebraucht haben zum Rausgehen. Und ich habe mich das nicht laut sagen getraut, weil ich glaubt habe, dann fallen alle Lehrer über mich her. Und Und dann habe ich einen Artikel gelesen von einem Lehrer aus der Sudbury Valley School. Das ist eine Schule, die durchaus ähnlich aufgebaut ist wie unsere, noch radikaler ist in der Demokratie. Und der hat gesagt, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass Kinder zu ihm gekommen sind und gesagt haben, sie wollen Mathe lernen. Und er hat ihnen das schwer gemacht, hat gesagt, sie müssen immer pünktlich da sein, Dienstag und Donnerstag um 11 und sie müssen Hausübungen machen und so, weil er nicht geglaubt hat, dass sie das wirklich wollen. Ja. Und die sind da gewesen. Und wenn sie zweimal nicht pünktlich sind, dann scheiden sie aus. Und weißt du, also hat er ihnen richtig eine hohe Latte gelegt und die haben das gemacht. Und er hat gesagt, in 3 Monaten hatten sie den Grundschulstoff. Und die haben gesagt, ha, ich spinne doch nicht. Ja. Also in 3 Monaten ist es möglich, wenn jemand will. Ja. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Und das ist meine Erfahrung auch. Also dass das eigentlich relativ schnell geht. Die Erfahrung ist auch von Wills und von anderen, wenn Kinder spät lesen und schreiben lernen, dass sie dann deswegen nachher nicht schlechter lesen und schreiben können. Auch der Ice Neil erzählt das, also von einem, der mit 15 zu lesen angefangen hat und ein sehr belesener Mensch geworden ist. Also, das hat nicht wirklich was zu sagen. Was es schon zu sagen hat, ist vielleicht, dass die Kinder noch nicht damals, also wenn sie früher dazu gezwungen worden wären, hätten sie vielleicht schon eine Leidenskarriere hinter sich. Ja. Moment, da war da hinten noch wer vorher da?
Ja, das war das Gleiche. Ich wollte wissen, wie gut besucht die Kurse sind, wie die unbedingten Fächer, also Mathematik oder
Unbeliebte Kurse, in dem Sinne gibt es ja nicht, weil Kurse werden ja sozusagen entstehen aus dem heraus, was die Kinder sich wünschen. Das heißt, also das wird auch in der Schulversammlung besprochen und wenn Kinder sagen, wir wollen jetzt Mathe machen, dann wird das eingeladen für Mathe zum Beispiel. Oder dann macht er ein spezielles Angebot dazu. Sonst gibt es einfach nur den Mathebereich, wo man hingehen kann. Und
ja, aber freiwillig in dem Sinne dann auch nur, weil sie merken, sie brauchen es für spätere Schule oder so.
Bei manchen, aber bei ganz vielen anderen nicht. Aber ganz viele andere sind die totalen Mathe-Tricks, die da wirklich extrem Wahnsinnsrechnungen machen in einem Alter, wo man sich echt denkt, so, das gibt es ja gar nicht. Also wie jede Person, die einige Jahre älter ist, sich nur, also nur Kopfschütteln daneben steht und eigentlich kein Wort versteht, was das Kind da eigentlich gerade treibt. Und ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Ich weiß, dass irgendwie die meisten Leute das Gefühl haben, Mathe ist so das Schlimmste, was es gibt, aber es muss.